Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Kardiologik. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Heute soll es um ein ganz besonders interessantes Krankheitsbild gehen, nämlich um die HOCM, die hypertroph obstruktive Kardiomyopathie.
Da gilt es erstmal zu klären, wie ist die hypertrophe Kardiomyopathie definiert. Die ist definiert als Nachweis einer erhöhten LV-Wanddicke, die eben nicht bedingt ist durch pathologisch erhöhte Füllungsdrüse. Man möchte ja immer so Grenzwerte wissen und der ist da 15 mm, das ist diastolisch gemessen in einem oder mehreren Koronarsegmenten in einem bildgebenden Verfahren. Das muss jetzt nicht zwangsläufig das Echo sein. Die HOCM, die ist letztendlich definiert als Nachweis der LV-Wanddicke, die nicht allein durch den erhöhten pathologischen Füllungsdruck erklärbar ist, und eine LVOT-Obstruktion. Und die ist letztendlich definiert als ein instantaner Druckgradient über 30 mm Hg in Ruhe oder unter Belastung, wobei man wissen sollte, dass er erst so ab 50 mm Hg wirklich klinisch relevant wird. Zur Prävalenz, die ist 0,02 bis 0,2% und Männer sind da etwas häufiger bei der HOCM betroffen als Frauen. Was sind denn die häufigsten Ursachen? Da gibt es eine ganz große Gruppe, so 50-60%, die betreffen Mutationen des Sarkomer-Protein-Gens. Das ist meist autosomal dominant vererbt und betrifft dann Tropomyosin, Myosin Heavy Chain, Myosin Light Chain, Myosin bindendes Protein und das kardiale Troponin. Dann gibt es eine zweite Gruppe, 20-30%, das sind Mutationen unbekannter Gene. Also das ist die große Unbekannte. Und dann eine kleine Gruppe, 5-10%, das sind dann wieder andere genetische Ursachen und nicht genetische Ursachen. Die nicht genetischen, zum Beispiel die Amyloidose oder auch Medikamenten induziert, zum Beispiel Steroide und Tacrolimus machen das. Und diese anderen genetischen Ursachen, die in dieser kleinen Gruppe enthalten sind, das sind vor allem so Syndrome, mitochondriale Erkrankungen, da gibt es das MERV-Syndrom, MELAS-Syndrom, dann angeborene metabolische Störungen wie Glykogenspeichererkrankungen, Morbus Pompe und Morbus Danon. Und natürlich auch, wie so häufig in der Kardiologie, neuromuskuläre Erkrankungen, da vorneweg die Friedreich-Ataxie. Und auch mal Formationssyndrome, wie beispielsweise Noonan-Syndrom, können mit einer HOCM einhergehen bzw. die Ursache dafür sein. Die HOCM, wenn man sich wirklich mit der beschäftigt, dann ist die Kenntnis von der Pathophysiologie, spielt eine entscheidende Rolle. Da würde Dana jetzt was sagen.
Genau, letztlich diese ganzen möglichen Ursachen haben zur Folge, dass auf histologischer Ebene ein Fiber-Disarray vorliegt. Also die Kardiomyozyten sind so verwirbelt und verzweigt angeordnet. Dadurch nimmt das Ventrikelmyokard immer mehr an Volumen zu. Und das hat zum einen zur Folge, dass die Blutversorgung des Myokards selbst schlechter wird, vor allem im subendokardialen Bereich. Und das Myokard immer schlechter dehnbar wird. Also die Compliance nimmt ab und somit die diastolische Füllung. Grundsätzlich haben hypertrophe Kardiomyopathien ja vorwiegend ein diastolisches Problem und kein systolisches. Die EF wird in aller Regel erst in sehr fortgeschrittenen Krankheitsstadien schlecht. Die Hypertrophie führt dann nach und nach zu einer Vorhofdilatation, was auch wiederum dazu führt, dass der Einstrom vom Vorhof in den Ventrikel in der Diastole abnimmt. Es fehlt sozusagen so der atriale Kick in der Diastole. Und mit zunehmender Vorhofgröße steigt das Risiko für Vorhofflimmern, was sich auch wiederum hämodynamisch ungünstig auswirkt. Das Septum hypertrophiert also immer weiter, vor allem das basale Septum, und dadurch kommt es zu einer Obstruktion im linksventrikulären Ausflusstrakt. Normalerweise ist der Durchmesser oder die Fläche vom LVOT größer als 3 Quadratzentimeter und bei einer HOCM kann die Durchmesserfläche auf unter 1 Quadratzentimeter abnehmen. Und dadurch entsteht so ein intrakavitärer, also intraventrikulärer Druckgradient. Und es kommt dadurch zu einem Teufelskreis. Weil je höher der intrakavitäre Druck wird, desto mehr fördert der ja wiederum auch eine Hypertrophie. Und der hypertrophe Ventrikel muss immer stärker gegen den immer höheren Druckgradienten anpumpen. Und um das mal zu verdeutlichen, wenn im Kreislauf ein Blutdruck, ein systolischer von 160 mm Hg erforderlich ist, in der Belastungssituation zum Beispiel, aber über diesen Druckgradienten 40 mm Hg verloren gehen, muss ja im Ventrikel ein Druck von 200 mm Hg herrschen. Das ist halt wirklich verdammt viel. Und selbst in einer Ruhesituation, wo der Organismus nur einen Blutdruck von 120 mm Hg braucht, muss im Ventrikel ein Druck von eben plus 40, also 160 mm Hg sein. Was auch wichtig ist zu wissen zur Pathophysiologie von der HOCM, dass je niedriger die Vorlast und je niedriger die Nachlast, desto schwerer wird die Obstruktion. Das mag im ersten Moment so ein bisschen anti-intuitiv erscheinen, ist aber eigentlich nur logisch, weil beides, eine niedrigere Vor- und eine niedrigere Nachlast, führen zu einer stärkeren Kontraktion. Wenn weniger Vorlast ist, wird ja sozusagen dem Herz weniger Volumen geboten, dadurch muss es stärker schlagen. Und wenn die Nachlast geringer ist, erhöht es auch den Druckgradienten, weil sozusagen relativ gesehen im Ventrikel ein noch höherer Druck herrscht im Vergleich zu dem Blutdrucksystem, was dahinter folgt. Also beides verschlechtert die Auswurfleistung, sodass der Ventrikel umso stärker pumpen muss und der Druckgradient umso mehr steigt. Was auch schon mal genannt werden sollte, ist das sogenannte SAM-Phänomen, Systolic Anterior Motion, und zwar von dem anterioren Mitralklappensegel. Das kommt daher zustande, dass durch die Obstruktion im LVOT die Flussgeschwindigkeit so stark zunimmt, dass es wie zu so einer Art Düse kommt im LVOT. Das ist der sogenannte Venturi-Effekt. Da sinkt dann der Druck innerhalb der Engstelle selber so ab, dass das anteriore Mitralsegel nach vorne angesaugt wird. Und das führt zum einen zu einer Mitralklappeninsuffizienz und zum anderen obstruiert das Mitralklappensegel den LVOT auch noch mit. So viel zur Pathophysiologie. Wie macht sich denn eine HOCM klinisch sichtbar und deutlich?
Wie so häufig in der Kardiologie ist es auch bei der HOCM so, dass die Patienten häufig lange asymptomatisch sind. Meistens treten die ersten Symptome in der dritten bis vierten Lebensdekade auf und die sind klassischerweise ähnlich wie bei der Aortenklappenstenose, Belastungsdyspnoe, Angina pectoris Beschwerden, Synkopen und auch Palpitationen, da Vorhofflimmern häufig auch auftritt. Aber was eben auch häufig die Erstmanifestation ist und deshalb ist so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist der plötzliche Herztod. Ich weiß, wir reden vor allem über die Erwachsenenkardiologie, aber auch, das sollte man erwähnen, dass, wir haben ja diese ganzen Syndrome genannt, dass man auch so ein bisschen auf andere Sachen schaut, die vielleicht bei uns, bei den Erwachsenen, nicht so eine Rolle spielen. Und zwar muskuläre Schwäche, die auftreten kann, kann Hinweis sein auf eine Friedreich-Ataxie oder mitochondriale Erkrankung, dann Gangstörungen, ein Visusverlust, Hörverlust, spricht eben auch für genetische Syndrome, genauso wie eine Lernschwäche. Also vorneweg natürlich Herzinsuffizienzsymptome plus AP und Synkope, aber eben den kompletten Patienten anschauen und auch so auf Nebenschauplätze achten. Nach der körperlichen Untersuchung, Anamnese, ist es ja immer so bei uns, machen wir ein EKG. Zum EKG sollte man wissen, das ist hochsensitiv, aber wenig spezifisch. Das heißt, nahezu jeder, der eine HOCM hat, hat EKG-Veränderungen, aber die Veränderungen, die auftreten, treten natürlich auch bei vielen anderen kardialen Erkrankungen auf. Zwei solltet ihr auf alle Fälle wissen, ist eben LV-Hypertrophie, positiver Circle of Lyon-Index, über 50 ist er häufig, und T-Negativierung, vor allem präkordial. Weitere Veränderungen, die nicht immer auftreten, aber eben auch häufig sind, sind ST-Hebungen. Die sind häufig bedingt durch kleine Spitzenaneurysmata, abnorme Q-Zacken und auch Präexzitationen, vor allem bei Speichererkrankungen, AV-Blockierungen und manchmal findet man auch so eine Nordwestachse, also einen anderen Lagetyp. Und was folgt nach Anamnese, körperlicher Untersuchung und EKG in der Kardiologie? Immer natürlich ein Echo.
Genau, und im Echo sucht man nach Hypertrophiezeichen, nach Obstruktionszeichen, nach ein paar wichtigen Cut-off, also Grenzwerten und nach gewissen Phänomenen. Erstmal zu den Hypertrophiezeichen, wie Dominik ja am Anfang schon erwähnt hat, liegt eine hypertrophe Kardiomyopathie laut Definition der ESC bei einer Ventrikeldicke über 15 mm vor. Klar kann natürlich ein Patient mit einer HOCM in einem eher frühen Stadium auch noch ein dünneres Septum haben, da ist halt wirklich die Anamnese entscheidend, dass man da hellhörig wird. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass Patienten mit einer HOCM ein Septum haben können, was noch viel dicker als 15 mm ist. Also die können 3 cm dick sein. Es gibt auch Fälle, wo das Septum 5 oder 6 cm dick ist. Danach sucht man nach Zeichen für eine diastolische Dysfunktion, also die üblichen Messungen mit den Flussverhältnissen über der Mitralklappe, mit dem Gewebedoppler und nach der Vorhofdilatation, so als Parameter für ein LVEDP. Dann geht man am besten in die parasternallange Achse. Da misst man die Septumdicke aus, die Dicke der LV-Hinterwand und den Durchmesser des LVOT. Der Quotient vom Septum zur Hinterwand sollte größer 1,3 sein, also eine septumbetonte Hypertrophie. Und klassischerweise ist es auch die asymmetrische Septumhypertrophie. Das bedeutet, das Septum ist in sich asymmetrisch hypertrophiert mit eben einer vorwiegend basalen Septumwulst. Man kann hier auch mit dem Farbdoppler schon Turbulenzen im LVOT sehen. Und was man in der parasternallangen Achse auch am besten sieht, ist eben dieses SAM-Phänomen. Hier sieht man, wie das anteriore Mitralsegel so nach vorne gesaugt wird. Das kann das Septum sogar berühren. Und man sieht eben klassischerweise eine exzentrische Mitralklappeninsuffizienz mit einem nach inferolateral gerichteten Jet, also auf dem Bild nach unten sozusagen. Dann wechselt man in den apikalen Fünfkammerblick. Und hier ist empfohlen, zuerst mit dem PW-Doppler sozusagen den Ventrikel abzufahren von apikal nach mitventrikulär zum LVOT und nach einem relevanten Druckgradienten zu suchen. Man kann dann theoretisch auf den CW-Doppler wechseln, weil der ja viel höhere Flussgeschwindigkeiten messen kann. Dafür muss man aber sicher sein, dass an der Aortenklappe nichts ist, also keine Stenose, weil die würde man dann ja mit dem CW-Doppler sozusagen mitmessen. Kurze Erinnerung hier für die, die im Echo noch nicht so versiert sind. Man misst ja im Echo nie tatsächliche Druckgradienten, sondern man misst immer Flussgeschwindigkeiten und misst von den Flussgeschwindigkeiten über die Bernoulli-Gleichung auf die Druckverhältnisse zurück. Das müssen wir ja zum Glück nicht selber machen, das machen ja in aller Regel die Echogeräte selber. Definitionskriterium für die HOCM ist ja, wie Dominik gesagt hat, ein intraventrikulärer Druckgradient von mindestens 30 mmHg. Eine hochgradige Obstruktion, die dann auch eigentlich immer hämodynamisch relevant ist und symptomatisch ist, ist 50 mmHg. Aber viele Patienten mit einer HOCM erreichen sogar Druckgradienten weit über 100 mmHg. Typisch ist dann im CW-Doppler die sogenannte spätsystolische Säbelscheidenform in der Flussbeschleunigungskurve. Also die Kurve von der Flussgeschwindigkeit ist nicht so eine schöne Parabel wie bei einer Aortenklappenstenose, sondern eben diese Säbelscheidenform. Das kommt daher zustande, dass der Fluss am Anfang langsam schneller wird und am Ende in der Systole schneller wird. Wer sich das nicht gut vorstellen kann, kann es entweder mal googeln oder noch viel besser, sich es einfach mal live in der Untersuchung zeigen lassen. Das kann wirklich sehr eindrücklich sein. Und jetzt können Patienten mit einer HOCM einen Ruhegradienten haben, aber 40% der Patienten haben keinen Ruhegradienten, sondern einen, der erst mit Provokationsmanövern offensichtlich wird. Und deshalb sind Provokationstests obligat und sollen wirklich flächendeckend standardmäßig durchgeführt werden. Da gibt es einen Algorithmus, wie man vorgehen kann. Algorithmen mögen wir ja ganz gerne. Und zwar untersucht man zuerst den Patienten in Rückenlage mit angezogenen Beinen oder lässt ihn ein Valsalva-Manöver machen oder lässt ihn sitzen oder stehen. Das sind ja alles Manöver, wo die Vorlast sinkt. Und das kann sein, dass man hier dann einen Gradienten ableiten kann, der größer als 50 mmHg ist. Und das wäre dann eine Indikation für eine chirurgische bzw. interventionelle Therapie. Wenn mit diesen leichten Provokationsmanövern der Druckgradient unter 50 bleibt, unterscheidet man, ist der Patient asymptomatisch, reicht eine Kontrolle nach einem Jahr. Ist er symptomatisch, sollte man ihn Kniebeugen machen lassen. Und wenn man nach Kniebeugen einen Gradienten über 50 ableiten kann, auch wieder Indikation zur Intervention, Gradient unter 50, dann verdient der Patient zumindest eine medikamentöse Therapie. Noch eine Anmerkung, die Vorlast geht zwar bei den Kniebeugen schon runter, vor allem aber nach den Kniebeugen. Und deshalb mögen Patienten mit einer HOCM diesen Moment nach den Kniebeugen besonders wenig gerne. Und Kniebeugen sind jeder medikamentösen Stressechokardiographie überlegen. Die klassische Stressechokardiographie mit Dobutamin ist sowieso unphysiologisch und wird von Patienten mit einer HOCM ganz schlecht toleriert. Und auch ein Test mit Nitro als Vorlastsenker sollte man wirklich nur machen, wenn der Patient sonst aktiv keine von diesen Provokationstests durchführen kann. Also nochmal als Wiederholung, wichtiger Cut-Off-Wert für die Ventrikelseptumdicke sind 15 mm. Der Druckgradient muss für die Definition mindestens 30 sein, für eine OP oder Intervention 50. Und wichtig sind die Begriffe, einmal das Säbelscheidenphänomen gehört zu haben und das SAM-Phänomen gehört zu haben.
Neben dem Echo gibt es natürlich noch ein anderes wichtiges bildgebendes Verfahren immer, das ist das MRT. Vorneweg, das MRT soll wirklich nur von Teams durchgeführt werden, die eine gewisse Expertise in dem Bereich haben. Ja? Habe ich einen Patienten, der schlecht schallbar ist, dann ist ein MRT auf alle Fälle zu empfehlen. Weitere Indikation bei der hypertrophen Kardiomyopathie für ein MRT ist zum Beispiel, um atypische Hypertrophien zu erkennen, vor allem eine apikale Hypertrophie, oder um auch Aneurysmata zu erkennen. Das haben wir ja vorhin beim EKG gesagt, dass man die häufig finden kann.
So, jetzt haben wir 15 Minuten gesprochen. Das reicht jetzt erstmal für heute. In der nächsten Folge geht es um den zweiten Teil zur HOCM. Da besprechen wir dann die invasive Diagnostik und die Therapieoptionen. Bis zum nächsten Mal.
Cheerio, und nicht vergessen, folgt uns bei Instagram und Facebook.